Wir sind noch nicht an dem Punkt, dass Gemeinde sich auch konstituiert, ohne dass ein hauptamtlicher Abgesandter von Kirchens dabei ist. Aber solange wir ja verharren, dass auch etwas ist, wo Christen, Christinnen zusammenkommen und gar nicht so sehr die Würdenträger entscheidend sind, da haben wir noch viel zu tun, glaube ich. Und ich wusste damals nicht, kann das Gemeinde werden? Gibt mir jemand das Recht dazu, dass ich diese Gemeinde gründe? Was heißt das überhaupt gerade gründen? Das waren keine Fragen, die ich mir damals gestellt habe. Ich wollte ausprobieren und einfach mal losgehen.
Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem...
Felix! Hi!
Hallo Felix. Felix, wer bist du? Was machst du?
Mein Name ist Felix Goldinger, ich bin katholischer Theologe und arbeite als Referent für missionarische Pastoral im Bistum Speyer. Und da habe ich einige.
Was macht man so als Referent für missionarische Pastoral?
Ja,
und dann auch in Speyer?
Und dann auch noch in Speyer, genau. Also zum einen, ich habe so ein paar Projekte im Moment oder Initiativen, die mich im Bereich der missionarischen Pastoral beschäftigen, von denen ich gerne erzähle. Vielleicht vorneweg noch, ich hadere immer ein bisschen mit dem Begriff missionarische Pastoral. So steht es aber an meiner Tür. Und ich habe das große Glück, diesen Begriff im Bistum Speyer füllen und dehnen zu können. Zum Beispiel mit einer Internetgemeinde, wo wir digitale Glaubenskommunikation ausprobieren. Oder mit der Frage, wie können Menschen, die sich freiwillig in Kirche engagieren, zu Gründerinnen und Gründern in Kirche werden? Wie können wir das Coole, was ja auch hier schon Thema war, was man aus anderen Kirchen wie der anglikanischen lernen kann, Fresh Eggs verpfälzern, verspeiern? Wie geht das? Das sind so Fragenkomplexe, um die ich mich da drehe. Und weil ich so ein bisschen eben im Ordinariat einer von denen bin, die so für Veränderung und auch Entwicklung eintreten, habe ich seit einer Weile den Sonderauftrag unseres Generalvikars, noch den Visionsprozess unseres Bistums zu managen, den Geschäftsführer dafür zu machen. Und das ist sehr schön, da darf ich mit dem ganzen Bistum nach Segensorten suchen. Auch ein ganz cooles Arbeitsfeld, wo ich gerade drin stecke.
Die Frage nach missionarischer Pastoral oder nach Mission an sich ist ja eine Frage, die gar nicht so irrelevant ist für die nächste Zukunft, ne? Weil egal, wie du dir Mission definierst, darauf kommen wir ja bestimmt noch, ist es, glaube ich, auch relativ sicher, dass wenn der Trend, was Kirchenaustritte und Kircheneintritte oder auch, wenn man nicht auf Kirchensteuer guckt, sondern auf Verbundenheit mit Kirche als Institution sieht, dass wenn der Trend so weitergeht, ist eine statistische, ein statistischer Faktum ist, dass Kirche irrelevant wird. Also noch mehr als bis jetzt so. Ne? Deswegen ist ja die Frage nach Mission oder die Frage nach, wie schafft man Mitgliederbindung oder wie schafft man einen Mehrwert für Mitglieder und sowas, ja auch eine sehr relevante aktuelle Frage. Und welche Antworten hast du denn darauf?
Absolut. Also ich finde, der Begriff Mission, der macht es mir so schwierig, weil er eben konnotiert ist mit ganz vielen Erfahrungen oder mit einer Vergangenheit, die nicht gut ist, wo Kirche eben Fehler gemacht hat, indem sie missioniert hat und da zum Beispiel gemeint hat, Kultur vom reichen Westen in den armen Süden zu transportieren. Und darum kann es ja eigentlich nicht gehen. Aber viele Menschen, mit denen ich so zu tun habe, und das sind eben auch Menschen außerhalb von Kirche, die hören bei diesem Wort Mission solche Vergangenheitsdinge, die vielleicht auch an manchen Orten immer noch relevant sind, aber für die ich nicht stehen möchte. Du hast jetzt von Mitgliederbindung und so gesprochen. Auch das ist für mich nur ein Teilbereich von missionarischer Pastoral. Es hat sicher was damit zu tun, dass wir uns als Kirche auch darüber Gedanken machen sollten, wie wir es schaffen, dass Menschen ihre Bindung an Kirche als relevant erleben. Mich treibt aber, glaube ich, am meisten um, ja, das ist so die Frage, wie können wir die Lücke, die zu den vielen Menschen entstanden ist, zu denen wir keinen Kontakt mehr haben, wieder ein bisschen kleiner machen? Also wie erreichen wir diejenigen, zu denen wir den Kontakt verloren haben? Und dann ist Mission für mich was, wo ich sagen würde, das ist nichts, wo wir was transportieren, sondern wo wir in eine Bewegung reingehen, die uns Gott vormacht.
Ne, du bist ja im Ordinariat und mitverantwortlich, wie das so irgendwie so aussieht. Und dann gibt es ja die Leute, die sagen, naja, aber diese Entwicklung, die Bistümer ja jetzt die letzten 10 Jahre machen, in Richtung zu territoriale Weite zu schaffen und Verwaltungseinheiten größer zu ziehen, ne? Also Großverein zu setzen, steht das nicht einfach in den krassen Gegenspruch dazu, nah an Menschen dran zu sein?
Absolut. Also ich glaube, wo wir das machen können, ist im Bereich der Verwaltung. Da ist es okay, dass wir größere Einheiten schaffen, wenn wir verstanden haben, was Subsidiarität meint. Ja, also dass wir da auch klar kriegen, wer ist wofür zuständig. Wenn es um Nähe zu Menschen geht, ist das der krasseste Fehler, den wir gerade machen. Oder naja, einer von den krassen Fehlern, die wir machen, dass wir Pfarreien, die immer noch denken als der Ort, wo Menschen zueinander kommen und diesen Ort aber immer größer machen. So wird es, glaube ich, nicht funktionieren.
Ich bin ja ein Freund von großen Pfarreien, weil ich ja glaube, dass, genau diese, also ich glaube, manchmal müssen Sachen ja so groß werden, dass man sagen kann, das geht so nicht weiter, wie wir das haben. Mhm. Und sich klarzumachen, Aachen sagt das ja so schön, unsere Pfarreien sind ein Netzwerk von Gemeinden, und sich klarzumachen, dass die Nähe eben nicht über die Pfarrei kommt, sondern die Nähe eben über die verschiedenen Beziehungsknotenpunkten oder so, ne? Und wenn man das ernst nimmt, dann ist es ja auch so. Also die Leute vermissen ja ihren Kirchturm, ne? Die vermissen ja nicht ihre Pfarrei, sondern die vermissen diesen Knotenpunkt Kirchturm der Fete, und der wird ja nicht größer. Also der Kirchturm bläht sich ja nicht auf und sagt dann, ich möchte aber für noch viel mehr da sein, sondern der bleibt in Anführungszeichen. Und die Frage ist ja auch noch, was kommt da an Knoten und Beziehungspunkten mit dazu? Und das ist irgendwie, ich glaube, sowas ist ja einfacher zu denken, wenn man eben ein größeres Feld hat, das man bedienen kann, als wenn man kleinteilig gucken muss.
Wenn man so denkt, bin ich ganz bei dir. Wir haben das in Speyer ähnlich. Wir sagen dazu Pfarrei in Gemeinden. Und das ist, glaube ich, ähnlich, wie die Aachener das verstehen. Also das quasi die größere Einheit, aber die kleineren nicht unnötig macht. Ich erlebe aber, dass der Anspruch von vielen hauptamtlichen KollegInnen, von freiwillig Engagierten in unserem Verein ein anderer ist. Nämlich diese kleinen Strukturen dazu zu bringen, ihre Heimat in der großen zu finden. Und das ist meine Anfrage. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und zwar genau aus den Gründen, die du sagst. Das hat was mit sich kennen zu tun, mit einem Gebiet, das ich überblicken kann, wo ich auch ein Stück zu Hause bin. Was jetzt nicht für mich heißt, dass wir Gemeinde nur verstehen sollten als, das sind die Straßenzüge von bis oder dieser kleine Ortsteil. Dazu kennen wir beide uns ja auch schon so gut. Mir ist es auch sehr recht, in Strukturen oder in Netzwerken zu denken. Also ich hab da auch Lust drauf zu gucken, wie geht Gemeinde zum Beispiel im virtuellen Raum. Aber es muss, glaube ich, etwas sein, wo ich sagen kann, da gehöre ich hin, da bin ich richtig, da kenne ich mich aus und da habe ich einen Überblick.
Ich glaube ja auch, dass es eine der großen Fehlentwicklungen der nachkonziliaren Pastoraltheologie ist, die Gemeinde einzuführen als spirituelle Seite der Pfarrei. Mhm. Also wenn ich, ne, ich habe lange nicht verstanden, was meine Oma für Schwierigkeiten hat mit Großpfarrei. Aber als mir dann klar geworden ist, hey, die ist halt aufgewachsen in einer Pfarrei, die eigentlich nur der Verwaltungsort war, um Eucharistie zu feiern, und das eigentlich Spirituelle war die Eucharistiefeier, so, und alles andere war relativ irrelevant. Und dann kommt sie hin, dann bekommt sie das Konzil mit, und dann heißt es auf einmal, also nicht auf einmal, es sind natürlich langwierige Prozesse, falls Christian Schröder hier zuhört, ich habe Kirchenrecht aufgepasst, langwierige Prozesse, aber dann heißt es auf einmal, naja, unsere Pfarreien sollen Gemeinden werden, und dann soll irgendwie alles da stattfinden, ne? Dann lernt sie auf einmal, okay, nicht mehr Pfarrei ist die Größe und Eucharistiefeier ist das Spirituelle, sondern Pfarrei ist das, wo das Spirituelle als Gemeinde stattfindet, und ich muss mich irgendwie mit links und rechts gutstellen, und wir sind jetzt irgendwie alle Freunde, weil Christen. Und jetzt heißt es auf einmal, okay, du musst dich jetzt nicht nur mit denen, die bei dir in die Kirche kommen, gutstellen und mit einem befreundet sein, sondern du hast jetzt eine Größe von ganz Bonn, mit denen du alle befreundet sein und gutstellen willst. Und das ist natürlich, also wenn man das halt so denkt, ne, was du auch gesagt hast, so, wenn man die Pfarrei weiterhin gleichsetzt damit, dann ist das natürlich unmöglich. Und ich möchte ja auch gar nicht mit einem befreundet sein. Da sind ja auch Milieus drin, wo ich Ekelgrenzen habe, um auch den Fachterminus zu nutzen, ne? wo ich Berührungsängste habe, wo ich sage, mit denen kann ich mich vielleicht auch nicht unterhalten. Oder es gibt Milieus, die fördern mich, und es gibt Milieus, die sind für mich schwierig, weil das in mir auch was triggert und so. Und auf einmal heißt es ja, aber alles eins, ne? Und dann soll auch für alle da was angeboten werden. Mhm. Und sagen wir uns, ja, das funktioniert auf so vielen Ebenen eben nicht. Und ich glaube, das ist auch dieses Unbehagen, was Leute fühlen, wenn sie halt sagen, dass sie mit großen territorialen Strukturen Schwierigkeiten haben.
Genau. Ich würde einen Punkt gerne noch ergänzen, weil wir sagen oft auch, Gemeinde oder Pfarrei, wenn wir es gleichsetzen, findet dann statt, wenn dort jemand ist, der von Kirche den Auftrag hat, Kirche dort zu verkörpern. Also in der Regel der Priester. Ich vermute, bei den evangelischen Geschwistern ist das ähnlich, Pfarrerin oder Pfarrer. Und wir sind noch nicht an dem Punkt, dass Gemeinde, zumindest flächendeckend, sich auch konstituiert, ohne dass ein hauptamtlicher Abgesandter von Kirchens dabei ist. Aber solange wir in dieser Denke so verharren, dass das auch etwas ist, wo Christinnen zusammenkommen und gar nicht so sehr die Würdenträger entscheidend sind, da haben wir noch viel zu tun, glaube ich.
Und das ist ja schon verrückt, weil ich habe auch mit dem Jürgen Maubach und der Ursula Hamann darüber gesprochen und gesagt so, hey, wie gründet man denn katholisch eine Gemeinde? Also wo kann ich hingehen? Ne? Und der Jürgen hatte damals einfach das Glück zu sagen, hier gibt es einen Pastoralplan, ich schreibe das jetzt einfach mal rein.
Ja.
So, ne, Verwaltungsakt, aber wenn man sich anguckt, hey, wie haben Gemeinden zu entstehen, haben wir darauf ja gar keine Antwort. Also wenn ich jetzt eine Gemeinde gründen will, gibt es ja kein Formular Gemeindegründung, wo ich jetzt hingehen kann und sagen, hier entsteht jetzt eine neue Gemeinde und die hat bitte irgendwie anerkannt, ne? Irgendwie Gemeinschaft neuen Types oder so, kommst zum Kirchenrecht irgendwann hin, aber da musst du ja auch schon riesig sein und sehr, sehr leidensfähig sein. So. Aber nichtsdestotrotz hast du es ja gemacht. Du hast eine Netzgemeinde gegründet. Right?
So ist das, genau. Ich bin einfach mal, dachte damals, jetzt sprechen wir mal ein großes Wort aus in dem Sinn, für etwas, was noch nicht da ist, was aber entstehen soll. Und in Anlehnung an den Sprech im Internet dachte ich mir, wir gründen eine Netzgemeinde. Und die heißt Dazwischen, weil sie dazwischen passen soll, zwischen ganz viele Dinge im eigenen Alltag. Und ich wusste damals nicht, kann das Gemeinde werden? Gibt mir jemand das Recht dazu, dass ich diese Gemeinde gründe? Was heißt das überhaupt gerade gründen? Das waren keine Fragen, die ich mir damals gestellt habe. Ich wollte ausprobieren und einfach mal losgehen.
Und das war 2016, ne? Das ist ja ungefähr die Zeit, also das ist nicht ungefähr die Zeit, da habe ich meinen Abschluss gemacht, damit ihr so ein bisschen einordnen. Ne? 2016, das Jahr des Sommermärchens.
Ja, ja? Krass, oder? Nee, wie lange das? Vorher, oder? War das nicht 14?
14, ja. Ich sehe gerade, also ich habe nochmal nachgeschlagen, Donald Trump wurde gewählt. Brexit-Referendum ist durchgegangen.
Ja, krass, aber es ist auch Gutes passiert. Dazwischen wurde gegründet.
aber nur, dass man mal so eine kleine Einordnung hat. Gerade, ich finde nämlich gerade im Kontext von Internet und Entwicklung vom Internet, ne, TikTok gab es noch nicht, Instagram war noch nicht so ein krasser Hype, ist gerade erst gekommen. Ja. Blogs waren noch voll im Gange. So, dass eine Podcast waren noch nicht so der Shit. Mhm. Kam so langsam auf. Also ich glaube, ein Jahr später startet Fest und Flauschig auf Spotify. So, das ist ja so eine große Sache. So, und in diesem Kontext kam es auf die Idee, ach, wäre das nicht gut oder gibt es nicht das große Verlangen von Menschen danach, spirituelle Impulse über WhatsApp zu bekommen? Hast du manchmal gekichert, als du die Idee hattest?
Es war nicht meine Frage, um ehrlich zu sein, dass wir spirituelle Impulse verschicken. Darf ich kurz ausholen? Das hat eine kleine Vorgeschichte. Genau. Und zwar war ich kurz bevor ich Referent für missionarische Pastoral wurde, noch schwer aktiv in der Jugend, wird man so sagen. Ja? Ich war lange Zeit, also 6 Jahre knapp, BDKJ-Vorsitzender im Bistum Speyer. Und bin aus einer, das ist würde ich sagen, nochmal kurze Replik zum Thema Gemeinde, das ist meine Gemeinde gewesen zu der Zeit, jugendverbandliche Zusammenkünfte. Und kam jetzt eben aus einem Kontext Jugendverbandsarbeit oder Jugendarbeit im größeren Sinn und bin eingetaucht in eine neue Abteilung und habe gemerkt, dass mein eigenes Bistum nicht mehr macht, als eine Website zur Verfügung zu stellen, wo ich Infos abrufen kann und auf Twitter einmal in der Woche die Headlines dieser Website zu posten. Und das hat mich sehr irritiert, weil ich mir gedacht habe, ich dachte, irgendwas mit Internet hätte auch mit Kommunikation zu tun. Und nun war ich eben zuständig für Glaubenskommunikation und dieses Missionarische, ja, wo noch nicht so ganz klar, wie fülle ich das denn? Und das war für mich einfach eine gute Gelegenheit, in und mit und für unserem Bistum digitale Kommunikation auszuprobieren. Es gab damals schon diese schönen Bilder mit Sonnenauf- und Untergängen und guten Bibelversen. Mm. Die like ich auch, ja. Also ich will die gar nicht jetzt in die Ecke schieben. Aber da war mir schon klar, das brauchst du jetzt nicht nochmal. Für mich war ein Kommunikationsmedium zu dieser Zeit weniger Facebook oder eine eigene Homepage, sondern ich habe viel mit Freunden, Freundinnen, mit meiner Familie auch über Messenger kommuniziert. Und dieses natürliche Unterwegssein in der Messenger-Kommunikation, das war mir einfach wichtig zu übertragen in die Glaubenskommunikation. Ich habe die manchmal schon erzählt, meine Legende für den Anfang von Dazwischen ist eine S-Bahn-Fahrt von Speyer nach Mannheim. Da werden jetzt manche aus dem Dazwischen-Team schon die Augen rollen. Aber das ist für mich wirklich der Ursprung gewesen, dass ich auf einer Fahrt, das ist so eine halbe Stunde, die man da braucht, von Speyer nach Mannheim in der S-Bahn stand und nicht mehr an mein Handy kam, das im Rucksack war und wir so eng standen, dass ich da einfach nicht mehr dran kam. Und links und rechts von mir aber alle anderen so schlau gewesen waren, das vorher auszupacken. Und die konnten lesen, Musik hören, spielen, die konnten chatten, die konnten keine Ahnung was sich angucken. Auf dieser Fahrt dachte ich mir genau. Und jetzt würde ich denen gern einfach nur die Nachricht schicken auf ihren Messenger: Vergiss nicht, der Tag bricht gerade an und egal, was vor dir liegt, Gott ist bei dir. Und das ist für mich frohe Botschaft verkündigen, Menschen in ihrem Alltag zu ermutigen. Deswegen ist dazwischen übrigens auch vom Anfang an her keine Community gewesen, die den Sonntag so sehr im Blick hat, sondern immer den Alltag, immer Montag bis Freitag. Und diese Gedanken von dieser S-Bahn-Fahrt sind bis heute für mich prägend. Wir schicken nach wie vor montags morgens zum Start in die Woche die Nachricht an die Leute, die mit uns verbunden sind, um sie in ihrem Alltag zu begleiten. Und dann wollen wir hören, was die dazu zu sagen haben und lassen die zu Wort kommen. Das ist das Zweite, dass Menschen da auch mitmachen können und das keine kommunikative Einbahnstraße ist. Das finde ich super wichtig.
Und würdest du bei deinem Titel bleiben? Ist für dich dazwischen eine Gemeinde?
Ja, dazwischen ist eine Gemeinde. Und nur ist sie schwer zu verstehen als Gemeinde für manche, weil sie nicht jedem Bild entspricht, das wir ja so im Studium mitkriegen. Oder, was ich selbst an mir merke, noch viel schlimmer, was wir in der eigenen Erfahrung parat haben, wie Gemeinde zu sein hat. Gemeinde ist für mich da, um es mal nur kurz zu definieren, wo Menschen sich versammeln und wo sie gesendet werden. Und das passiert bei dazwischen. Wir versuchen, Menschen zueinander zu bringen auf eine Art und Weise, die für manche ungewohnt ist. Sie läuft nämlich asynchron, sie läuft virtuell. Und manche, glaube ich, würden deshalb sagen, deshalb ist sie unecht oder deshalb ist es keine Sammlung. Das, was ich aber mit den Menschen da auf dazwischen erlebe und von ihnen höre, ist, dass sie das so erleben. Verbundenheit untereinander, Bestärkung im Glauben, im Alltag auch, fürs persönliche Leben und die Ermutigung, weiterzumachen, trotz der Unsicherheiten, trotz der Schwierigkeiten oder weil manche so hart zu ertragen ist. Das ist Sendung. Und wir erfüllen wahrscheinlich nicht jeden Wesensmerkmal, nicht jede Note ekklesiae zu 100%, so wie sich das manche vorstellen würden. Also ja, aber ich glaube, wir sind in jedem Bereich da und können deshalb auch das in Anspruch nehmen, dass wir Gemeinde sind.
Es ist ja auch die Frage, wenn man auf Gemeinde guckt und so, wer trägt denn Gemeinde? Also ich meine, viele Gemeinden und Vereine, die man sich anguckt oder Pfarrgemeinden, ist ja auch rein faktisch so, dass die das auch nicht mehr alles tragen. Ne? Genau. Also wir reden hier, klassisch-katholisch wäre es ja Märtyria, Leiturgia und Diakonia. Und wo man auch sagen muss, ja okay, die Diakonia
schwierig bei manchen, ja.
Bringen wir eh immer raus, so. Irgendwie so ein bisschen Glaubenswahrheiten so vor sich zu tragen, sagen wir dann, gut, das ist hier das Martyrium, was wir tragen und Liturgie, ja, mein Gott, also Gottesdienstbesucher sind bei 3-9%, ne? Außer bei Köln, da sind sie, glaube ich, bald bei 15%, aber das hat andere Gründe. Mhm. Also das ist ja nicht so, dass das die Gemeinden vollumfänglich machen und dann ist ja auch die Frage so, wer macht das, ne? Und wir haben ja mal zusammengearbeitet bei der Frage Netzgemeinde dazwischen und ist das eine Gemeinde und nicht. Und in mir reift immer noch diese Überzeugung, dass man sich klar machen muss, dass die Wirkung der Gemeinde nicht die Gemeinde an sich ist, sondern die Leute, die in der Gemeinde sind. Und das hast du ja gesagt mit diesen Sammeln und Senden, ne? Also anders formuliert, ich glaube, Die Frage, ob die Gemeinde die Grundvollzüge von Kirche erfüllt oder nicht, hängt maßgeblich davon ab, ob die Gemeindemitglieder oder die sich der Gemeinde zugehörig fühlen, in ihrem Alltag und in ihrer Frömmigkeit und ihrer Spiritualität diese Grundzüge umsetzen. So handeln genau. Die diakonisch, handeln sie liturgisch, handeln sie nach dem Material. Ne? Spürt man oder spüren sie für sich, dass sie sich einer Kirche zugehörig fühlen, was kein Ausschlusskriterium ist, ne, das zu machen, aber sich klar zu machen, so, das sind die handelnden Personen drin. Und damit ich nur keine Schnappatmung bekomme, weil du gesagt hast, virtuell, ich glaube, Digitalisierung ist größer als digitale Produkte. Es gibt keine Trennung zwischen digital und analog, ne? Und das muss man sich ja auch klar machen. Also warum, aus welchem Grund soll denn die Predigt über dazwischen in Audioformat anders wirken, als wenn ich davor sitze und sie mir anhöre. Ne? Also klar, genau. Kontext, aber an und für sich sind das dieselben Sachen, die gesagt werden, und es kommt halt auf Qualität und guten Content an, analog wie digital. Also ihr seid eine ganz reale Vergemeinschaftung von Menschen, die aber nicht territorial zusammen.
Ja, ganz genau. Ja. Jetzt, man muss vielleicht noch dazulegen, jetzt hat uns Corona schon auch da ein bisschen nochmal verändert und ich dachte erst weitergebracht, denn wir haben während der letzten Monate Gemeindetreffen organisiert auf Zoom. Das war ja plötzlich irgendwie alles ganz easy. Und wir haben versucht, Menschen da von Angesicht zu Angesicht dann auch zu treffen. Und ich fand das super aufregend und dachte, yeah, jetzt entsteht dann nochmal eine neue Qualität von Gemeinde. Und das war sicherlich auch so oder ist sicherlich auch so für viele, die dabei waren. Ich musste allerdings lernen, das ist dann auch nur ein Teil davon. Also weil genauso wie du sagst, jeder, der damit dazwischen verbunden ist, macht das auf seine Art und Weise. Und nicht jeder braucht das so wie ich, dass dann plötzlich auch noch ein Gesicht verbunden ist mit einem Namen. Oder dass da 5 Leute zusammensitzen und Dinge besprechen. Das ist gut. Aber es ist längst nicht alles. Und wir haben immer noch dieses Bild von Gemeinde, das hat was mit Stuhlkreis zu tun, ja, mit gestalteter Mitte, mit verbindlichen Regeln und Orten und Zeiten. Und da muss ich mich selbst immer wieder ermahnen und sagen, nee, wir wollen ja hier gerade keine Stuhlkreise aufbauen. Ich möchte keinen virtuellen Stuhlkreis haben, sondern eigentlich möchte ich das nutzen, dass wir im Online-Bereich so viele Möglichkeiten haben und da eben uns nicht wieder diese Fesseln anlegen, die wir sonst in Gemeinde haben, sondern eben asynchron und auch gerne anonym. Ja, ich finde, Menschen dürfen das Recht haben, anonym zu bleiben in unseren Gemeinden und so eben Gemeinde mal anders zu denken und neu zu bauen.
Das unterstützt eine These, die ich schon länger habe, die ich auch ausformuliert habe in dem Solo-Podcast Wo wächst Kirche? Also wer das nochmal ein bisschen länger und ausführlich haben will, kann es da nochmal hören. Ich glaube, eine Entwicklung der Digitalisierung ist die Umkehr vom Beziehungsvorteil. Während halt klassische Kirche so funktioniert hat, dass man schon wusste, ach ja, das ist der Felix, der ist hier irgendwie Konditor, Sohn, da und da kommt er her, die Eltern haben dann und dann geheiratet, der gehört zu der und der Gemeinde, ach ja, der ist so ein bisschen, keine Ahnung, bei irgendeinem Verband auch so aktiv. So, genau. Und dann kommst du hin und sagst, hi, ich möchte mich filmen lassen. Dann sagen sie, ach ja, dich kennen wir ja schon, Herrn Goldinger. So, ne, wir kennen schon deinen Bruder und so. Ich bin auf eine Schule gekommen, wo meine beiden Brüder drauf waren. Einer der ersten Sätze, den ich gehört habe, war so, ach so, noch ein Sauer. Und dann war es halt vorbei, so.
Ja.
Und ich glaube, das hat sich halt gedreht durch verschiedene Sachen, also auch durch dazwischen, durch auch Instagram, wenn man sich sowas anguckt von dem Mechanismus, dass es nicht mehr darum geht, dass ich Leute bewerte, die zu mir kommen, weil ich halt territorial die überhaupt fassen kann, sondern ich ja viel stärker ins Anonyme hineinspreche, so in die Parochie, ne, in die Fremde, die ich gar nicht kenne. Und das kann nur funktionieren, indem ich meine Themen und Kompetenzen für die verfügbar mache, weil Leute eben nicht einen Problemlöser suchen, sondern Problemlösung. Ne? Ich google nicht Partnerschaftsberatung, sondern ich google, woran merke ich, dass mein Freund mir fremd geht. Und darauf möchte ich eine Lösung haben. Und wenn ich merke, ach so, krass, der gibt ja gute Lösungen zu Beziehungen etc. und dann gibt er irgendwann ein Coaching oder so, dann sage ich, okay, dann mache ich mit. Ne? Oder ich folge dem erstmal, ich höre mir an, was der so hat, ich höre seinen Podcast etc. Und dann ist nämlich das, glaube ich, dann entsteht so eine anonyme Community, die man nicht fassen kann, die man nicht so richtig sieht, die man im Prinzip nur in den Zahlen merkt, ne? Dass HörerInnen Zahlen steigen oder so. Und ich glaube, die wichtige Sache von Kirche ist oder von jeder Institution ist dann zu sagen, okay, wir sorgen dafür, dass es in unterschiedlichen Art und Weisen Möglichkeit gibt, dass sich aus dieser anonymen Masse Leute selber sprachfähig machen. indem ihr zum Beispiel montags aufruft, hier schickt mal euren Impuls, ne? Dann kommen die selber aus der Anonymität heraus. Ihr könnt die gar nicht aus der Anonymität herausführen, weil ihr die nicht kennt. Aber die sagen dann, hier ist meine Nummer und hier ist das, was ich im Alltag erlebt habe, so das eine Form. Oder ihr sagt, hier ist der Zoom-Link, könnt ihr bitte reingehen, wenn ihr wollt. Und dann sagen die, ja, dann mache ich. Oder was dir wahrscheinlich auch ganz oft passiert ist, dass irgendwelche Leute auf Tagungen oder in Kirchengemeinden sagen und so, ach, dazwischen, das habe ich abonniert und das ist so schön, dass das und das passiert, ne? Und ich finde, das Krasse daran ist, dass man dadurch Smalltalk auch ganz viel skippt, weil man merkt, der Beziehungsvorteil liegt gar nicht bei mir jetzt, sondern liegt bei denen, was nicht so schlimm ist, weil ich bin ja eine professionelle Person, ne? Wenn ich im Pastoral arbeite oder so, dann bin ich ja professionell, also geht nicht um mich persönlich, sondern um die Aufgabe, die ich da erfülle. Und deswegen kann ich ja viel mehr auch akzeptieren, dass Smalltalk geskippt wird und dass meine Privatperson ja gar nicht so relevant ist, ne? Dass sie das gar nicht wissen wollen und so. Und ich glaube, diese Manifestierungen, die bauen sich immer auf in Zeit, Form, Ort, Person und Thema. Und das verändert man. Und dadurch, dass man das verändert, ist es immer für eine andere Community, für einen anderen Teil meiner Community interessant. Und ich glaube, es gibt auch da nicht den Punkt, wo man sagen kann, jetzt erreiche ich alle, außer alle wollen halt mich sehen. Das ist so ein gemeinsames Element, ne? Und ich glaube, klassische kirchliche Arbeit, und das passt ja auch so gut zu dem, was du beschreibst, ist, dass man so sagt, so jetzt haben wir sie alle bei Zoom, ne? Jetzt sehen wir ja und sagen dann auf einmal, das ist ja unsere ganze Community. Aber das stimmt nicht. Das sind die ganz Leute, genau, wo Zeit, Form, Ort, Person und Thema passt. Ne? Und so, wenn man die Sonntagsmesse nur 10 Minuten nach hinten schiebt, so minimal eine Zeit schiebt, dann merkt man schon, dass Leute abspringen und es nicht mehr passt. Ne?
Ja, genau.
Und sich klar zu machen, keine Lookalikes bilden von bestehenden Sachen. Also nicht sagen, wir ziehen das größer. Dieses bring einen Freund mit, funktioniert ja einfach nicht. Weil ich glaube, die man sieht, ist immer schon die gesättigte Masse. Also es wächst nicht in diesen manifestierten Gruppen, sondern es wächst halt in der Fremde wieder, ne? Indem man halt sagt, so, für wen ist alles mein Content? Interessant.
Ja, so, ja, genau, kann ich voll mitgehen. Ja. Also so von wegen wachsen und werben, das ist bei uns im Team, das habe ich noch gar nicht so deutlich gemacht, eigentlich fällt mir gerade auf, Team, da müssen wir gleich nochmal hingucken, denn dazwischen ist ja auch getragen durch ein geniales Team. Ich weiß gar nicht, wir haben uns ja schon gefragt, machen wir das gut oder nicht gut, dass wir eigentlich gar nicht bewusst Werbeanzeigen schalten oder irgendwie versuchen, da mehr auf uns aufmerksam zu machen. Ich erlebe es aber eigentlich so, dass Wachstum trotzdem geschieht und das in einer totalen Entspanntheit, weil es nicht darum geht, jetzt irgendwie bestimmte Marken zu erreichen, sondern das ist von Smartphone zu Smartphone, von Mund zu Mund quasi irgendwie weitergereicht. Und ich finde das sehr entspannt. Und solange es Menschen gibt, die sagen, ach cool, warum habe ich das nicht früher gesehen? Da mache ich mit. Solange ist gut. Ja, also wir sind natürlich immer auch auf der Suche nach dem Moment, wo Veränderung dran ist, ja. Und dass wir uns eben nicht zu einer Impulsmaschine entwickeln, sondern ja, darauf reagieren, was jetzt gerade dran ist und was jetzt gerade gebraucht wird.
Ja. Ich glaube, das Wichtige ist ja auch bei diesen ganzen Sachen, dass der Form ja ein Ausdruck ist für das, was euch als Vision trägt. Ne? Das ist genauso suspekt, wenn man sagen würde, wir brauchen nur ein Sofa und können halt sowas schaffen wie die Beimeister. Ne? Und das Gleiche ist halt, wir brauchen Messenger mit Impulsen und können sowas schaffen wie wir zwischen, weil das verkennt halt, dass es dieses in die Fremde hineinsprechen mit Themen und Kompetenzen verfügbar machen, dass das eigentlich der Punkt ist, woran Leute connecten. Und die Impulse sind eben eine von vielen Produkten, die das halt deutlich machen sollen, genauso wie die Abenden, die ihr gemacht habt oder so.
Genau, ja, genau,
die, so ist Ausdruck das. Verleihen. Ja. Jetzt sind wir schon da, also wir sind gestartet im Visionsprozess und wie territorial Gemeinden ausgucken. Wir haben gesehen, wie so eine neue Gemeinde gegründet werden kann. Aber jetzt hast du gesagt, du hast auch noch den Fresh X Verfelzern. Das ist doch eigentlich die Frage, wie das Leute dir nachmachen können, oder?
Ja, wobei, da muss ich noch dazu sagen, dazwischen ist nicht in meinem Anspruch als Fresh X gestartet, sondern erfüllt wahrscheinlich manches von dem, was man sich unter einer Fresh X vorstellt, aber längst nicht alles. Aber genau, wie auch immer, Fresh Eggs ist für mich ein Riesenthema. Ich habe das große Glück gehabt, an einer deutschen Version des sogenannten Mission Shaped Ministry Kurses teilzunehmen, was Kirchehof 2, also Maria Herrmann und Sandra Bills, vor einigen Jahren noch angeboten hat. Und hatte das große Glück, mit unserem Bistum auf einer KundschafterInnenreise nach England fahren zu können und das vor Ort so zu erleben, vor allem im ländlichen Raum. Wir reden ja hier immerhin von Speyer und der Pfalz. Also da war es wichtig zu gucken, wie geht Kirche neu denken oder Mission neu entdecken auf ländlich. Und mein Job quasi im Bistum ist es, ein Netzwerk zu bauen oder an einem Netzwerk mitzubauen von Menschen, die sagen, ja, ich habe voll Lust drauf, Kirche neu zu formatieren und aus der Sendung heraus neu zu entdecken und zu entwickeln, was Menschen davon haben, dass es uns gibt, uns Christen, und mit ihnen Gemeinschaft zu bauen. Ist ja schon so ein Gemeindebau-Ding, Fresh Eggs, ja, also es zielt ja irgendwie immer auf Vergemeinschaftung auch ab, aber eben orientiert an den Bedürfnissen und Interessen von Menschen. Und mir macht super viel Spaß, hier beruflich und freiwillig engagierte Menschen zu verbinden und mit ihnen zu überlegen, wie geht das hier? Aktuell ist so ein Projekt, was ich zusammen mit meiner evangelischen Kollegin mache. Wir haben dieses Netzwerk Schon Jetzt genannt, weil eben schon jetzt ganz viel geht. Und wir haben dieses Jahr damit begonnen, aus eher unverbindlichen Treffen, die wir Stammtische nannten, jetzt Gruppen zu bilden von Menschen, die ganz konkret an ihren Initiativen arbeiten wollen. Und das sind so Lerngemeinschaften. Also wir haben, das ist unsere Vision zumindest, vor Augen, dass wir uns in diesen Regionalgruppen, in diesen Pioneer-Hubs treffen können, um miteinander so in Intervision zu gehen, miteinander zu klären, wo bin ich gerade dran, was erlebe ich hier gerade, welche Unterstützung bräuchte ich vielleicht, und wie kann ich das auch geistlich mal ventilieren? Ja, also ein Ort für Menschen, die so verrückt sind, dann aber auch noch miteinander ins Gebet gehen wollen, zu schaffen, damit das mal ja irgendwie so in den nächsten Gang kommt. Wir wollen raus aus dem reinen Visionieren und dem reinen Träumen. Träumen ist super wichtig und vor allem das miteinander geteilte Träumen ist super wichtig. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir die nächsten Schritte da machen und mal Tacheles quasi reden und in Produktion kommen und ausprobieren.
Und was sind so die Themen der Lerngemeinschaft? Also du bist ja da quasi genau dran an den Leuten, die was ausprobieren und sagen, da scheitere ich oder das klappt bei mir gut. Magst du uns da Einblick geben?
Ja, gerne. Also für Menschen, die jetzt nicht das Geld verdienen bei Kirche, ist nach wie vor ein großer Hemmschuh die Frage der Erlaubnis, der Sendung, der Beauftragung. Und da ermutigen wir und sagen, mach und leg los. Und es gibt sogar ein bisschen Rückendeckung von uns. Um ehrlich zu sein, weniger Rückendeckung, als mir lieb wäre. Ich hätte eigentlich den Anspruch gehabt, dass wir den Menschen, gerade den Menschen, die freiwillig engagiert da unterwegs sind, mehr Sicherheit bieten. Aber das geht noch nicht oder geht nicht. Und Sicherheit ist ja eh so ein Schlagwort in der Kirchenentwicklung, worüber man viel nachdenken muss, denn vieles ist unsicher, was wir machen.
Quasi so eine Urkunde, die sagt,
hier ist genehmigt.
Sie sind ein offizieller Pionier der pfälzischen Kirchen.
Genau. Ja, und du darfst das. Also das, ich weiß nicht, das ist so vielleicht meine katholische Brille auch da drauf, aber das ist ein Thema. Ist es mir erlaubt und gestattet, dass ich das tue, was ich hier tue? Und wenn man dann mal genau hinguckt und fragt, ja, was tust du denn? Du willst über deinen Glauben mit Menschen ins Gespräch kommen, das ist so eine Motivation. Oder du willst dem Ort, in dem du lebst, dienen, weil du dort eine Hausaufgabenbetreuung aufbaust oder einen Seniorennachmittag neu gestaltest. So what? Also wer hindert dich dran? Leg los. Und dieses sich Mut machen und empowern und sich gegenseitig bestärken, ist so ein Thema. Dann haben wir in letzter Zeit, also Kirchenentwicklung oder überhaupt missionarische Pastoral ist ja schon in vielen Diözesen und Landeskirchen angekommen. Es gibt zum Glück da in den letzten Jahren etliche Bewegungen und Initiativen, Erprobungsräume und was haben wir nicht alles im Programm von Effectuation, Theorie U, Sozialraumorientierung, nur mal so ein, zwei, drei Sachen zu nennen, die wir uns angucken in diesen Lerngruppen. Ja? Also was können wir davon für uns nutzbar machen. Weil Sozialraumorientierung ist ein gutes Beispiel. Hat für mich viel mit FreshX zu tun, also so den Ort kennen und Netzwerke knüpfen und mit den Menschen, für die wir das machen, arbeiten. Wie das aber konkret geht, das ist dann die nächste Frage, ja. Also die Theorie, die ist, glaube ich, da. Und jetzt müssen wir auch drüber reden, wie das im ganz konkreten Fall, das ist in den Lerngruppen wichtig, am konkreten Beispiel sich entwickelt. Da sind wir aber noch am Anfang, muss ich auch dazu sagen. Wir machen das jetzt seit März diesen Jahres. Wir dieses Jahr eben schon noch ein bisschen gehemmt, dadurch, dass in den letzten Monaten das sich nahe kommen so schwierig war. Ich nehme jetzt eine Erleichterung wahr, wo die Schulen wieder aufmachen und wo gefühlt so auf den Marktplätzen das Leben zurückkehrt, dass da auch sowas wie Gemeindeentwicklung leichter funktioniert als in diesen für manchen doch schon echt schwierigen Fesseln, die uns die Kontaktbeschränkungen auferlegt haben.
Das sind so Erfahrungen, was ja auch so ein bisschen traurig sind, die sich ja mit dem decken, womit ich ja damals auch gestartet bin. Ne? Also weil ganz viele musste ich auch immer sagen, so, hey komm, wir machen das jetzt einfach mal. Und ich so, ja, kann man das denn machen? Und ne, irgendwie mit Protestanten gemeinsame Sachen und so. Und du denkst ja, aber wer soll dir denn verbieten, mit Leuten am Tisch zu sitzen, zu sagen, wir machen das jetzt in Gedenken an das letzte Abendmahl, Brot zu brechen und essen? Also wer verbietet dir das denn? Ich meine, dass eine Eucharistiefeier, also etwas liturgisch Gefasstes, was festen Regeln ist und ein Messbuch oder sowas, dass du das nicht nachspielen kannst, ne? Dass du ein Pessachfest nicht nachspielen kannst und sagen kannst, so, das ist jetzt einfach so und so. Und du kannst auch kein Freitagsgebet nachspielen, ne? Das verstehe ich. Aber ich sage den Leuten auch immer mittlerweile so, nehmt eure Aufgabenbeschreibung ernst. Wenn da halt drin steht 50% Jugendarbeit, dann könnt ihr das halt nicht ohne Instagram machen. Und das halt diesen Mut eben zu haben und zu sagen so, hey, wir machen das einfach mal, was soll denn passieren? Weil diese Beschränkungen und das Halten in Beschränkungen resultiert meiner Meinung nach eben aus dieser Angst vor Kontrollverlust, weil du genau weißt, welche Freiheiten du hast und was du alles machen könntest, ne? Und dass, wenn du aber daran liegst, dass dich nichts verändert, ist das für dich das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Leute merken, dass die miteinander einfach reden dürfen, ohne nach Erlaubnis zu fragen und was machen dürfen, ohne nach Erlaubnis zu fragen, ne? Und ich glaube, was ja auch wichtig ist, das wird ja dadurch nicht beliebig, ne? Es ist ja nicht so, dass die Katholiken ihre Identität aufgeben und dass die Protestanten ihre Identität aufgeben, aber sie reden dann darüber, was sie in ihrem Glauben trägt und verbindet und können voneinander lernen, was die jeweiligen anderen trägt und verbindet. Und es ist ja auch voll schön, wenn man auch manchmal auch sehen kann, hey, der Mensch ist auch an Punkten unterschiedlich, weil das ja auch bedeutet, dass ich davon lernen kann, ohne diese Sichtweise zu haben. So, ne? Also ich kann lernen, so auf die Welt zu gucken und was das bedeutet, so auf die Welt zu gucken, ohne diese Sichtweise haben zu müssen. So, ich kann das eben mitnehmen. Ne? Ich kann Gnade von den Protestanten ganz anders lernen, als ich sie verstehen würde. Ne? Und so, und das gibt ja wieder Neues und das gibt Kraft raus und so.
Ja, da bist du jetzt bei denen, die in den Lerngemeinschaften zum Beispiel zusammenkommen, ja? Oder ja. Wenn wir in, genau, da würde ich das absolut so sehen. Da ist das ökumenische Miteinander ein Riesengeschenk. Und ich bin wirklich froh drum, dass wir das sehr leichtfüßig auch hier bei uns machen konnten, dass die Pfälzische Landeskirche und das Bistum Speyer da kooperieren. Und um ehrlich zu sein, am Anfang gar nicht wussten, dass das so ist.
Man darf nicht zu viele fragen. Wer fragt, bekommt eine Antwort, ne?
Ganz genau, das ist der Punkt. Das ist ähnlich wie bei dazwischen. Das ist lange Zeit unterm Radar gelaufen und konnte unterm Radar wachsen. Ich nehme schon wahr, je weiter das nach oben in diese Entscheidungsebenen kommt, desto kribbeliger wird's. Weil dann müssen natürlich auch ein paar Sachen geklärt werden. Wer bezahlt da die Gebühren für die Domain von schonjetzt.de, ja? Also wie lösen wir solche Kleinigkeiten? Die können zu einem echten Fallstrick werden. Weil das nehme ich schon auch wahr in der Innovationslandschaft unserer Kirchen, diesen Ruf nach Veränderung, nach Entwicklung und gleichzeitig das Mantra, aber wir wollen so bleiben, wie wir sind. Und das wird nicht gehen. Und deswegen müssen wir da, deswegen muss das manchmal auch ein bisschen wehtun, glaube ich.
Mir geht das Herz ab, wie man als Rheinländer sagt, weil es halt so viele Thesen, die ich immer wieder auch wiederhole, in deiner Arbeit sehr praktisch unterstützt, ne? Weil ich sage immer, es gibt drei, wenn man innovativ arbeiten will, sind meine Tricks, ja, bleib unter dem Radar, ne? Nicht zu viele Fragen, wenn du fragst, bekommst du eine Antwort und lieber klein starten, lieber ausprobieren, Klaus Douglas sagt in dem Podcast auch, Leidenschaft schlägt Qualität. Also nicht zu sagen, hier, wir brauchen jetzt das Dekanatsprojekt, das muss groß aufziehen, wir können eine Agentur mit dazu buchen, wir können, ne, hat auch seinen Wert und so, aber wenn ich starten will und mal ausprobieren, einfach zu sagen, ich mache und im Zweifel habe ich halt 9 Euro Domain-Registrierungsgebühr in den Sand gesetzt. Ne? Ja. Und das Zweite ist, dass ich sage, schafft euch eigene Strukturen, ne? Eigene Infrastruktur, weil ich nämlich auch immer sage, Finanzen ist das, womit sie euch am einfachsten das Projekt killen können. Und einfach nur die Tatsache, dass man eine eigene Kostenstelle hat, wo man sagen kann, ey, ich frag dich jetzt nicht, ob ich Flyer drucke, ich drucke einfach die Flyer, ne? So, das gibt so viel Freiheit. Und ich habe es schon so oft gehört, dass Leute sagen, nee, das brauchen wir nicht, wir haben voll die Gunst gerade und wir bekommen das hin. Und dann Schnitt 2 Jahre später, ja, wir wissen gerade nicht, wie wir unser Projekt finanzieren, wir haben kein Geld mehr, ne? Weil weil es eben doch destruktiv sein kann. Mhm. Und das Dritte, ich hoffe, das hast du nicht zu oft, aber das ist nicht gegen Widerstände anarbeiten. Also auch an bestimmten Punkten zu sagen, hey, dieser Weg ist so krass versperrt, der lohnt sich nicht, ne? Also natürlich toll, wenn sich Organisationen als Ganzes wandelt oder so, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich gebe mich nicht der Illusion hin, das Papsttum zu reformieren oder so, ne? Oder dass ich irgendwie BGV-Strukturen verschlanken kann oder sowas, ne? So, der Illusion gebe ich mich nicht hin und ich möchte mich eher darauf konzentrieren, gute Projekte zu machen und dann halt lieber auf kritische Stimmen hören, die dir aber helfen wollen, das Projekt voranzubringen und Widerstände eben auch meiden, ne? Und auch zu sagen, ja, da machen wir da halt nicht mit, ne? Oder da gehen wir nicht so die Richtung entlang.
Das fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, was du jetzt als Drittes genannt hast, weil ich mich schon auch als Anwalt für das Neue im System verstehe und versuche, Strukturen so zu verändern und mitzuentwickeln, dass sie das Entstehen vom Neuen oder von etwas, was es noch nicht gab, unterstützen können. Wobei ich bin schon bei dir, ja. Also ich glaube,
aber du hast auch dafür die Aufgabe. Also ich meine, du hast dafür eine Arbeitsstelle, die genau das von dir verlangt. So, da würde ich sagen, hey, sorry, das ist Professionalität, das auch durchzusetzen. Ne? Dieser Tipp gilt vor allen Dingen für Leute, die halt anfangen, ne? So, also für deine Lerngruppe, dass die auch sagen, so, hey, wenn eure Gemeinde nicht einen neuen Konfikurs will, wenn eure Gemeinde keinen Kaffee will, dann sucht euch ein anderes Projekt, ne? Weil das wird offensichtlich nicht durchgehen nachher.
Das ist so. Also den Menschen vor Ort würde ich das auch immer so raten. Vielleicht nicht zu sagen den leichtesten Weg, aber einen, der gangbar ist, ne? Also wo auch wirklich die Widerstände nicht einen aufreiben und man da drin untergeht.
Genau, ich glaube, der Unterschied zwischen Widerstand und konstruktivem Feedback ist, dass konstruktives Feedback auch total schmerzen kann, aber das möchte, dass dein Projekt weitergeht, ne? Genau. Das sagt halt, keine Ahnung, wenn ich dir sage, hey Felix, jetzt mal ganz ehrlich, diese Impulse sind voll abgenudelt und du kennst mich und du weißt, dass ich dein Projekt schätze und dass ich das mag und so und dass man dann eher so gucken kann, was macht man denn mit dieser, ihr keine Impulsmaschine werdet oder so, ne? Das ist, würde ich sagen, ist kritisches Feedback. Und wenn ich aber Widerstand ist, zu sagen, naja, also ganz ehrlich, über WhatsApp eine Gemeinde gründen, das kann einfach nicht funktionieren. So. Du wirst niemals die Grundvollzüge schaffen. Es geht einfach nicht. Ist kirchenrechtlich nicht möglich, dass du das machst. Ne? Und dann kannst du halt anfangen, das argumentieren und irgendwie dann noch sagen, hier ist der Kompromiss und da ist der Kompromiss. Und gerade bei Veranstaltungen, ne? Also dass man sich an Widerständen abarbeitet und dann macht man voll das Kompromissprojekt nachher und da sagt ja niemand, ach, hätte ich den Felix mal arbeiten lassen, dann wäre es richtig gut geworden. Ja, schade, habe ich verkackt. Mhm. Und jeder sagt ja so, Herr Goldinger. Sehen Sie, ne? Hat nicht funktioniert.
Ja, ganz genau. Das wird es nicht bringen. Ja.
Das ist das Problem an Widerständen. Ne? Kritiker kann man und KritikerInnen kann man überzeugen und die sagen nachher auch vielleicht, entweder das ist nicht mein Projekt, das ist jetzt dein Projekt, mach das bitte gut. Ne? Oder die sagen auch, ach so, ja, das finde ich, das war gut. Ne? Das hat sich gut verändert oder so. Die können wertschätzen, was du arbeitest, auch wenn sie es vielleicht nicht so machen würden.
Ja, absolut.
Du hast gesagt, Erlaubnissendung als so ein Thema und dann das Empowerment dahinter, die Frage nach Finanzen als großes Thema. Wie wichtig erachtest du denn, weil das die Frage mich im Moment sehr beschäftigt, wie wichtig hältst du denn für Konfessionen im Bereich von neuen Formen von Kirchen? Ich sage den Hintergrund, ne, weil ich eher die Erfahrung mache, wenn ich so auf digitale Kirche gucke und welche Accounts da so sind und wer sowas macht und auch auf Initiativen guckt, dass es den Leuten, die eben nicht kirchlich hochsozialisiert sind, sondern die wahrnehmen, hier ist ein Angebot für meine Spiritualität und Achtsamkeit, in dem ich wachsen kann und auch für meinen Glauben an Gott, dass da Konfessionen ziemlich irrelevant geworden ist. in diesem Bereich. So, dass die halt in den Zeitfenster Gottesdienst gehen, weil der gut ist, ne? Oder weil dazwischen dabei sind, weil der gut ist und weil er denen hilft und es denen erstmal total egal ist, ob da katholische oder evangelische Kirche draufsteht oder auf Pfingstgemeinde oder so.
Absolut. Also das würde ich sehr unterstreichen. Ich glaube, dass die Formen von Kirche, die wir neu entwickeln, mit konfessionellem Denken erstmal nicht viel zu tun haben, sondern postkonfessionell sind oder überkonfessionell. Habe ich noch kein gutes Wort für, vielleicht im besten Sinne des Wortes ökumenisch. Und dass die Konfessionen in einer Großzügigkeit miteinander umgehen müssen, mit Achtung und Wertschätzung einander gegenüber. Weißt du, es kann ja nicht darum gehen, dass wir, wenn wir so eine Gemeindegründung vorantreiben, am Schluss die Frage im Raum steht, wer hat als erstes die PM rausgehauen, die Evangelien oder die Katholen, dass das jetzt so ist. Das kann es ja nicht sein. Denn die Frage dahinter ist doch eigentlich, für wen und mit wem gründet sich hier was neu? Und welchen Weg gehen diese Menschen in diese Gemeinschaft und wenn es, ich würde mal sagen, gut geht, ja, auch im Glauben. Also es gibt ja diese schöne, das hat mich sehr inspiriert und hat mir sehr geholfen, diese 5 Wegmarken der Entwicklung einer Fresh X. Die nennen das die Serving Church Journey, wo es damit anfängt, dass wir die Bedürfnisse wahrnehmen, das Hören üben, dass wir deinen Dienst gehen, dass wir Gemeinschaft bilden, dass wir Menschen ermöglichen, sich als Nachfolgerin, Nachfolger Jesu zu verstehen, in Glaubensgemeinschaft eintreten und dann anfangen zu feiern. Und was da entsteht, es würde mich wundern, wenn das am Schluss den reinen katholischen Ritus ausgeprägt hätte. Der Witz ist ja, dass die Menschen mitbauen und mitbilden und ihre Formen und Riten finden. Was für mich nicht bedeutet, dass Konfessionen irrelevant würden, dadurch, dass wir Kirchenentwicklung betreiben. Wir haben ein schönes Bild, was ich sehr hilfreich finde, schon in der Apostelgeschichte, wenn wir uns den Dienst im Tempel und das Brotbrechen in den Häusern angucken. Das ist ein gutes Bild dafür, was da auf uns zukommt, glaube ich. Dass wir Häuser, und jetzt Häuser in Anführungszeichen bitte, man sieht gerade nicht, was ich hier fuchtle in die Kamera, Häuser in Anführungszeichen, also Orte, Gelegenheiten, Netzwerke von Menschen, die Glauben und Leben teilen, und zwar auf eine für sie relevante Art. Und es wird vielleicht in diesen Netzwerken Menschen geben, die noch wissen, wo ihr Tempel ist und den Weg dorthin finden und in ihrer Konfession zu Hause sind. Aber ich glaube, für die, gehen wir mal von den 6% Kirchenbesuchern aus, die 94%, die gerade nicht wissen, warum sie sonntags morgens um 10.30 Uhr stehen, knien, sitzen sollen, für die wird das keine relevante Frage sein, aber für die gründen wir Gemeinde.
Weil das Wachstumspotenzial von Kirche eben nicht binnenkirchlich ist.
Genau. Also es muss irgendwie ja nach außen deuten. Und also ehrlich, mich hat in England oder auch wenn ich mir niederländische Beispiele angucke, mich fasziniert diese Liebe für die Fremdheit und für diese Begeisterung für diejenigen, die noch nicht da sind. Man muss ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu charismatisch wird, ja, und wir jetzt eben so in eine Jünger-Machen-Diskussion reinrutschen. Aber das Interesse an meiner Nachbarschaft, das ist für mich einer der härtesten Prüfsteine, wenn es darum geht, Gemeinde zu gründen. Denn die Menschen, die links und rechts von mir wohnen, das sind alles, also vielleicht hört das ja sogar jemand hier, wunderbare Menschen. Ich habe eine ganz geniale Nachbarschaft. Wir feiern miteinander Straßenfeste. Und es ist für mich der schönste und der schwierigste Teil, über meinen Glauben zu sprechen, weil das Menschen sind, die mein Leben teilen und die mich kennen und die wissen, meint er das ernst oder nicht, was er da sagt. Wie kam ich denn gerade dahin? Also mit denen Gemeinde zu bauen, das ist richtig gut. Aber das würde nie funktionieren, wenn ich denen sage, und am Sonntag treffen wir uns dann in einer bestimmten Ecke von Kirche.
Und da sind wir wieder an diesem Punkt, wo ich gesagt habe, keine Lookalike-Gruppen gründen, weil die Leute sind ja nicht sonntags nicht da, weil sie sagen, ach, wir wissen ja gar nicht, dass der Felix da sonntags hingeht, sondern weil sie sagen, wir wissen, der hingeht und wir gehen da nicht hin. Und sich das klarzumachen, dass das Interesse daran nicht daran liegt, dass sie es noch nicht kennen. Ne? Also, genau. So, und da halt hinzugehen und zu sagen, hey, lass uns doch mal über den Inhalt reden und das, was uns bewegt und welche Sehnsucht uns eigentlich treibt, das ist ja der viel relevantere Part.
Ganz genau.
Ne? Und das halt, also auch dafür sorgen, dass einem selber das nicht peinlich wird. Ich meine, hey, was ist denn daran charismatisch? Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist auch keine, wenn wir davon reden, dass Kirche wachsen darf und Kirche wächst, ne? Also Kirche wächst Aber Kirche wächst eben nicht mehr in den alten Strukturen. Es wächst aber in neueren Strukturen. Ne? Dazwischen wächst, United for Rescue wächst, das Ruach-Netzwerk wächst, ganz viele CreatorInnen, PfarrerInnen auf Instagram wachsen. Ne? Es gibt Wachstum in Kirche, neue Initiativen, Fresh X wächst. Ne? Ja. Es gibt das, aber das ist etwas, was nicht gesehen wird, weil man eher die große Struktur sieht, die fällt, ne? Und sich da mal klar zu machen, dass man hat. Und es ist keine Verjüngungskur, weil ganz ehrlich, gucken wir auf die Statistik drauf, wann treten Leute aus der Kirche aus? Leute treten aus der Kirche aus mit 30 plus, weil sie einen Gehaltscheck bekommen. Und das nicht erst seit dieser Generation, sondern schon in den letzten zwei Generationen. Das heißt, wir haben 40, 50, 60-jährige Menschen, die genau vor dem gleichen Problem stehen wie Jugendliche, ne? So, also sich nochmal klar zu machen, mit Leuten zu reden, die außerhalb des binnenkirchlichen Kosmos ist, ist keine Jugendarbeit, sondern das ist halt missionarische Pastoral. Das ist die Frage nach, genau. Was haben wir Menschen anzubieten? So.
Absolut. Und das ist, ich finde, eine super schöne Frage, die mich immer wieder begeistert und motiviert, in einer Kirche das zu denken, die es einem ja nicht immer ganz easy macht. Ja, also ich finde, das muss man in dieser, was wir gerade besprechen, auch anschauen. Die Möglichkeiten, die wir reell haben, die sind nicht nur günstig, sagen wir es mal so. Wir sind ja gerade in einer Phase, wo wir viel, zum Glück, viel Aufarbeitungsarbeit machen, was sexualisierte Gewalt angeht. Wir sind in einer Phase, wo die Frage nach Macht und Zulassung von Frauen in Ämter heiß diskutiert wird. Und ich nehme schon wahr, dass das auch ein Prüfstein für die Entstehung von neuen Gemeindeformen ist. Wie sehr ist das, was wir da anbieten, auch in Verbindung zu bringen mit der Welt, in der wir das machen? In einer Welt wie jetzt eben unsere, wo wir ja eigentlich gesegnet sind durch ein demokratisches Miteinander, durch klare Verfahren, durch eine Justiz, die unabhängig ist, ist es nicht so ganz einfach, mit einem System zu kommen oder aus einem System herauszukommen, dass da einfach grundlegende Dinge anders sieht. Das ist echt, ich glaube, auch für die Menschen, mit denen wir da unterwegs sind, gerade in diesen Lerngruppen, nicht einfach. Weil du immer doch diesen Background mit transportierst. Und ich weiß nicht, wie gut es uns gelingt, da manches hinter uns zu lassen. Ich nehme schon wahr, dass sowas wie Rollen oder Verantwortungsübernahme in neuen Formen von Kirche anders aussieht und vielleicht auch leichter ist, gerechter ist, mehr dem Leben entspricht. Und trotzdem steht dahinter eine Institution oder mehrere Institutionen, die da Dinge falsch machen, würde ich persönlich sagen, die da auch ganz schön viel noch vor sich haben.
Und das ist eine perfekte Überleitung zu meiner letzten Frage. Wie stelle ich ein, Felix, was wünschst du dir von einer Kirche der Zukunft?
Ich würde mir wünschen, dass wir den Menschen dienen als Kirche, dass wir eine Gemeinschaft sind, der man die Begeisterung für das Leben der anderen ansieht und wo es Spaß macht, mit denen da unterwegs zu sein, die offen ist, die ja das Leben, die Freiheit, die Mündigkeit im Blick hat von Menschen und darin unterstützt und die es geschafft hat, ihre inneren Strukturen dieser Mission auch anzupassen. Also Transformation vollzogen hat im wahrsten Sinne des Wortes von einer bürokratisierten Verwaltungskirche zu einer, die auf den Spielplätzen, Marktplätzen und so weiter unterwegs ist.
Danke dir, Felix, für deine Gedanken und das große Auffächern, was missionarische Pastoral bedeutet. Wenn dir, lieber Podcast-Hörer, liebe Podcast-Hörerin, dieser Podcast gefallen hat, dann unterstütze doch gerne diese Arbeit, indem du uns bewertest auf den unterschiedlichen Podcatchern und Plattformen. Gerne bei iTunes eine Review dalassen, gerne mit 5 Sternen. Ansonsten, wenn du ins Gespräch kommen willst, schreib unter dem Hashtag Windtauch, schreib mich an bei Instagram, kommentier in dem Blog unter dem Artikel. Du wirst schon einen Weg finden, deine Meinung kundzutun. Teil den auch gerne. Wir wissen ja alle, wie gut das jetzt funktioniert mit Erzähl deinen Freunden davon. Deswegen sage ich das jetzt nicht. Aber Felix, dir vielen, vielen Dank, dass du da warst und für deine Zeit und für deine Gedanken.
Total gerne. Danke, dass ich hier Gast sein durfte.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.